Prolog. Das Mädchen rannte vor ihr her. Der Rock des blau-weiß karierten Kleides wippte um ihre dürren Beine, die hellblonden blonden Zöpfe hüpften. Und sie selbst fühlte ihren festen, dünnen Körper und sahen sich herunter auf ein grünes Kleid. Ihre Füße steckten in Sandalen, schäbigen, abgenutzten, braunen Sandalen. Aber das machte ihr nichts aus, denn sie war glücklich, überhaupt etwas an den Füßen zu haben. Sie schritt eine Straße hinunter, rechts und links mehrstöckige rote Backsteinhäuser. Sie wohnte mit ihrer Tochter in einem dieser Häuser, ganz oben unterm Dach. Es war ein heller, freundlicher Morgen. Sie ging hinter ihrer Tochter her und freute sich über die Sonne und darüber, dass sie lebte und jung war. »Anna, warte auf mich«, rief sie dem Mädchen zu, das stehen blieb, sich umdrehte und sie anstrahlte. Hamburg, Ende November 1992. Therese Beken schaltete den Fernseher aus. Gleich begannen die Nachrichten und die sah sie aus Prinzip nicht an. Höchstens noch die Lokalnachrichten, denn da konnte sie fast sicher sein, dass es nie um Krieg ging. Von Kriegen wollte sie nichts wissen. Vor langer Zeit hatte sie ihren Bedarf daran für immer gedeckt. Sie beschloss, ins Bett zu gehen, obwohl sie noch nicht müde war. »Morgen Abend werde ich endlich nicht fernsehen«, dachte sie. »Marie wird hier sein und wir werden uns vielleicht ein Feuer im Kamin anzünden und ich werde wieder reden und jemanden zuhören können. Endlich wieder dem warmen, dunklen Klang von Maries Stimme lauschen, der den Raum ausfüllen wird, in dem ich monatelang abends nur Selbstgespräche führte.« Sie stellte einen Teller mit Brotresten in den Kühlschrank. »Die kann ich morgen zum Frühstück essen«, dachte sie. Im unteren Fach bewahrte sie drei Kartoffeln in einer Porzellanschale auf, die waren gestern beim Mittagessen übrig geblieben. Im Gemüsefach lag ein halber Apfel. Früher hatte sie immer gut abschätzen können, welche Mengen sie zubereiten musste. Aber seitdem sie nur für sich selbst kochte, gelang es ihr nicht mehr. Und es blieb immer etwas übrig, das sie dann im Kühlschrank deponierte und manchmal nach Tagen in der hintersten Ecke verdorben wiederfand. »Ab morgen kann ich endlich wieder für zwei kochen«, dachte sie erleichtert. Die Treppenstufen in den ersten Stock fielen ihr heute schwer. »Aber was erwartest du?«, sprach sie mit sich selbst. »Du bist 74.« Sie musste an ihren ältesten Sohn Georg denken. »Mutti«, hatte er bei Friedrichs Beerdigung gesagt, »jetzt, wo Papa nicht mehr da ist, brauchst du doch kein großes Haus mehr.« Und sie ärgerte sich über diese Bemerkung, denn eigentlich bedeutete sie, »geh ins Altersheim und überlass uns das Haus.« »Darauf kannst du lange warten«, murmelte Therese vor sich hin, als sie das Schlafzimmer betrat und sich seufzend auf das neue Metallbett mit dem blauen Himmel setzte, das sie gleich nach Friedrichs Tod gekauft hatte, weil sie in dem Bett, in dem ihr Mann gestorben war, nicht mehr hatte schlafen können. Sie zog sich langsam aus und hängte Kleider über den stummen Diener. So hatte es ihr Friedrich vor langer Zeit beigebracht und sie hatte sich zähneknirschend seinem Ordnungssinn angepasst, bis sie auch gar nicht mehr anders konnte, als alles an seinen Platz zurückzulegen. »Du wärst stolz auf mich«, sagte sie laut in Richtung seines Fotos, das auf der Kommode stand. Sie mochte dieses Bild, denn Friedrich hatte den Mund zu einem kleinen Lächeln verzogen. Dadurch bekamen seine Augen einen weniger kritischen Ausdruck hinter der feinen Nickelbrille und in seinem Blick erkannte sie die Güte, die er sonst fast immer hinter seiner Strenge und Autorität versteckt gehalten hatte. Am Anfang ihrer Beziehung ordnete er geduldig ihr Leben und fügte die losen Enden zusammen und sie hatte sich als Dank bereitwillig in seine Vorstellung von Glück einbauen lassen. »Manchmal hast du es mir wirklich schwer gemacht, dich zu lieben«, sagte Therese in Gedanken, »bei dir musste immer alles korrekt sein und seine Ordnung haben und wehe, es war nicht genauso, wie du es dir vorstelltest. Und ich war, weiß Gott, keine gute Hausfrau, als du mich kennenlerntest. Ich musste es ja auch nicht sein, ich brauchte nur für mich zu sorgen und das hatte ich ja längst aufgegeben, wie du weißt. Wenn ich dich damals nicht kennengelernt hätte«, seufzte sie und wagte nicht, sich auszumalen, wie alles geworden wäre, wenn er sie 1949 nicht unter seine Fittiche genommen hätte. Als sie sich in seine Hände gab, wusste sie, dass es für sie die einzige Möglichkeit war. Es ging nicht um Liebe oder Anziehung, sondern allein ums Überleben. Und damals dachte sie, dass sie es ohne fremde Hilfe nicht mehr schaffen würde. Unzählige Male hatte sie sich mit ihrer Bitte an Gott gewandt, es Friedrich nicht merken zu lassen, dass sie ihn damals nicht anziehend fand, mit seinem schon schütteren Haar, obwohl er erst 34 war, und seinem stechenden Blick, wenn er seine Patientin ins Visier nahm, um herauszubekommen, was ihnen fehlte. Wenn er ihr die Hand auf die Stirn legte, versuchte sie nicht daran zu denken, wie kalt seine Finger waren und wie anders sie vor ihm berührt worden war. Er sagte ihr, dass er sie vom ersten Moment an liebte. Sie war für ihn ein etwas zerzauster, aber sehr bunter Vogel gewesen, der bei ihm Schutz gesucht hatte und er hatte ihr jede Hilfe zukommen lassen, hatte all ihre Bedingungen akzeptiert und sie in sein Leben geführt, nach Blankenese, zu seinen Eltern, in das Weiße Haus am Strandweg. Als sie dort als zukünftige Frau von Dr. Friedrich Beken ankam, hatte sie geweint. denn sie konnte es nicht ertragen, dass hier nichts vom Krieg zu sehen war, keine Bombenschäden, keine Ruinen, keine notdürftig reparierten Häuser, sondern nur Sauberkeit und Ordnung. Da, wo sie die letzten Jahre verbracht hatte, war es ganz anders gewesen. Sie hatte den Eindruck gehabt, immer knietief durch Schutt zu warten und am Rande des Verrücktseins zu balancieren, auf der Suche nach etwas, das sie längst verloren hatte und nie wiederfinden würde.